Guten Morgen, Inga.
Guten Morgen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast.
Willkommen. Das ist unser erster Podcast.
Deswegen kennt uns auch noch keiner. Wir stellen uns mal kurz mit Namen vor. Ich bin Inga Effert. Religionspädagogik und Didaktik der evangelischen Religionslehre ist mein Fachgebiet.
Thomas Wagner ist mein Name und ich bin Alttestamentler und vertrete das Alte Testament hier im Haus.
Wir haben uns was überlegt.
Hoffentlich was Gutes überlegt.
Ja, richtig. Es soll nämlich heute um Theologie studieren heute gehen.
Ja, vielleicht, ich würde es anders betonen. Wir reden über Theologie, unter den Klammern, studieren heute.
Ja, geht auch gut. Bin ich einverstanden?
Ja. Warum machen wir das Ganze? Was treibt uns an, so über Theologie nachzudenken?
Na, ich glaube, die Grundbegebenheit des Theologietreibens hat sich einfach nochmal verändert und mit Blick auf unsere Studierenden in besonderer Weise, die sind kirchlich sozialisiert und auch religiös sozialisiert, zumindest überwiegend, nicht alle. Und dennoch macht sich natürlich ein Prozess bemerkbar, der gesellschaftlich vielleicht sehr plural ist oder nicht vielleicht, sondern der sich durch Pluralisierung und Säkularisierung auszeichnet und der das Denken über Theologie und auch das Theologietreiben als solches nochmal vor Herausforderungen stellt und deutlich verändert.
Also wenn ich über meine eigene Geschichte nachdenke, über das Theologiestudieren, wie das noch in den 90er Jahren und den 2000ern der Fall war, dann habe ich erstmal ganz viel gelernt. Und das heißt auch auswendig gelernt. Von dem ich teilweise heute nicht mehr weiß, wofür ich das eigentlich gelernt habe. Also von den Dingen, die ich mal gelernt habe, wenn ich Kirchen besuche, wenn ich Klöster besuche, in andere wichtige kulturelle Räume unserer Welt gehe, dann entdecke ich ganz viele Sachen wieder und stehe davor und weiß, oh, das war der Baumeister. An der Stelle hat derjenige etwas gemalt. Was hat er sich wohl dabei gedacht, was der gemalt hat? Und das haben mir sozusagen meine Interpretationshilfen, wie ich meine Professorinnen und Professoren im Studium nennen würde, das haben die mir ja alles vermittelt. Und trotzdem weiß ich heute nicht, warum ich das eigentlich wissen muss.
Ja, und das zeigt vielleicht auch dieses Zweigleisige dieser Lernprozesse. Also Wissensvermittlung ist total wesentlich. Also überhaupt zu wissen, worüber spreche ich überhaupt als Grundlage, auf der ich stehe, aber eben gleichzeitig nicht nur eine Interpretationshilfe zu kriegen, sondern eigentlich einen ganzen Baukasten, der aber ganz zwingend etwas mit mir und meiner Person zu tun haben muss, weil es ohne die einfach gar nicht geht.
Ja, und da bin ich ganz bei dir. Wenn wir über Theologie reden, wenn wir darüber reden, dass wir hier Studierende bilden, ich sage extra nicht ausbilden, sondern bilden. Sie sollen nichts auswendig lernen, sie sollen etwas verstehen lernen, sie sollen sich verstehen lernen, sie sollen ihre eigene religiöse Position kennenlernen, reflektieren können, in Frage stellen können, um dann andere mit auf den Weg nehmen zu können, über ihre religiösen Positionen nachdenken zu können. Und das meine ich umfassend, im christlichen Sinne, das kann auch im jüdischen Sinne, im muslimischen Sinne praktiziert werden. Wir können einen Blick darauf gewinnen, warum denken andere anders? Warum gibt es andere Traditionen und warum leben sie diese Tradition? Und erst im Vergleich, gerade mit den abrahamitischen Religionen, lerne ich ja die Spezifika meiner eigenen Religion so richtig kennen.
Ja, und da wird es dann auch nochmal ganz spannend, weil ich dafür im Grunde genommen neben diesen ganzen Wissensbeständen auch die Spezifika meiner eigenen Person kennen muss. Also wie wurde ich sozialisiert? Was sind denn diese indukativen Glaubenssätze, möchte ich mal sagen, oder Gedankenmuster, die ich gerade, wenn es um Religion, Religiöses gehe, mittrage und vielleicht auch unreflektiert eben weitergeben würde. Und das ist natürlich gerade im Kontext von LehrerInnenbildung unglaublich wesentlich, dass genau das eben nicht auf einem indukativen, also auf einem Weg, der nicht reflektiert ist, stattfindet, sondern auf einem sehr bewussten Weg. Deswegen diese Selbstreflexion, die du gerade genannt hast, die würde ich nochmal unterstreichen wollen.
So, und wo ich denke mit, was auch ganz wichtig ist, wir leben in einer Umwelt, in der Menschen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften miteinander leben. Mein Eindruck ist immer stärker, wir leben nebeneinander und teilweise auch wir leben gegeneinander. Mhm. Und die Frage danach, wie kann ich eigentlich meine eigene Religiosität, die ja auch etwas, zumindest würde ich das für die abrahamitischen Religionen festmachen, die mit einem Alleingültigkeitsanspruch daherkommt, wie verbinde ich das eigentlich mit den Menschen und ihren Vorstellungen, die anderen Religionen zugehören. Mhm. Was begegnet mir dort im Tagtäglichen? Wir sehen ja immer wieder, dass Integration von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen eine große kulturelle Aufgabe ist in unserem Land. Und wenn wir dann sozusagen auf das Zusammenspiel der Religionen gucken in unserem Land, dann wird das noch komplizierter, weil Religion ja häufig etwas ist, das nicht nur etwas mit Bildung zu tun hat, sondern das sehr, sehr stark emotional aufgeladen ist.
Ja, sehr. Und gerade in diesen emotionalen Kontexten ist dann die Frage nach, wie gebe ich dem Ganzen eine Sprache? Also wie überwinde ich diese Sprachlosigkeit, diese Stille, die dann vielleicht auch eher zu Konflikten führt, durch tatsächliche Argumentationen, nicht um jemanden zu überwältigen, sondern um mit jemandem in Diskurse treten zu können. Aber gleichzeitig auch, wie gehe ich denn damit um, wenn der andere antwortet? Also eine Ambiguitätstoleranz, die Frage danach, kann ich das stehen lassen und ist das für mich in Ordnung? Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie ich selber meine Religion, mein religiöses Dasein verstehe und interpretiere. Und was das mit mir selber anstellt.
Ja, ja. Und aber ich glaube, dass ganz häufig die Begegnung von Menschen eigentlich im Vordergrund stehen würde.
Ja, richtig.
Und dass sozusagen diese Begegnung, und das soll auch Teil unseres Podcasts werden, über den wir gleich noch sprechen, dass diese Begegnung etwas ist, das wir durch diesen Podcast erreichen wollen. Menschen zusammenzuholen, die unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche religiöse Positionen in den Diskurs einbringen und deutlich machen können, was es für sie bedeutet, für ihr Leben, ihre Ritualisierung von Leben und gleichzeitig, wie sie mit anderen Menschen zusammenleben und warum sie in den Austausch treten können. Aber Inga, bevor wir all das angehen, was ja ein riesengroßes Feld ist, glaube ich, bedarf es noch einer kleinen Vorstellung, und zwar einer Vorstellung von uns beiden. Es ist ja nicht so, als ob die ehemalige Bundeskanzlerin hier stehen würde und vielleicht ihr Nachfolger, also Personen des öffentlichen Lebens, die allen bekannt sind, sondern es sind zwei Dozierende der Bergischen Universität Wuppertal, die natürlich ihre regionale Bekanntheit unter den Studierenden haben, aber darüber hinaus doch eher Menschen sind, die nicht so häufig in der Öffentlichkeit auftreten.
Richtig.
Und deswegen finde ich es großartig, Inga, wenn du mir mal verrätst mit, was magst du eigentlich an Wuppertal?
Ich fange an und danach verrätst du es mir.
Okay.
Drei Sachen, die ich an Wuppertal besonders mag. Also wenn ich an die Wuppertaler Uni denke, dann mag ich vor allen Dingen den Ausblick ins Tal. Das ist einfach wunderbar und gibt einen guten Überblick über Wuppertal. Aus religionspädagogischer Perspektive, die eben meine Perspektive ist, eine meiner Perspektiven, mag ich das Schulreferat ganz besonders nennen und das PTI. Das Pädagogisch-Theologische Institut in Wuppertal, was einfach nochmal eine besondere Expertise aufweist und ganz, also ganz spezifisch und speziell in Wuppertal verortet ist. Und den Skulpturengarten. Jeder, der schon mal da war, der jetzt vielleicht aus dem Bergischen Land kommt oder dafür schon mal angereist ist, weiß, das ist ein Besuch wert. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, ich steige mal mit den Worten meines Doktorvaters ein, der, als ich hier anfing, meine Doktorarbeit zu schreiben, mir irgendwann sagte mit, das Schöne an Wuppertal ist, dass es so schöne Vorstädte hat. Man ist schnell in Düsseldorf und in Köln. Ich würde heute sagen, an Wuppertal fasziniert mich, dass es eine aufblühende Stadt ist, dass sich die Kulturszene rasend schnell weiterentwickelt, dass es eine Stadt ist, die sich das Ziel gesetzt hat, möglichst schnell klimaneutral zu werden und dass wir sozusagen den Umbau der Stadt hier auf allen Ebenen erleben können und das auch in der Uni Wuppertal, dass wir nämlich an diesem Prozess aktiv teilnehmen und das heißt für uns aus städteplanerischer Sicht mit, dass wir Stadtviertel mit umgestalten. Das heißt aber für uns auch, und jetzt bin ich bei der Religionspädagogik gelandet, aus religionspädagogischer Perspektive, dass wir Lebensraum für Menschen schaffen, die in diesem Lebensraum zusammenleben sollen, mit ihren unterschiedlichen Auffassungen, wie das Leben funktioniert, in Toleranz miteinander für die Andersartigkeit des anderen. Und ich glaube, das ist etwas, das die Uni Wuppertal an sich auszeichnet, dass wir ein Ort sind, an dem die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen können und an dem ganz viele Menschen sehr schnell zu Hause, ein Zuhause finden können, sich zu Hause fühlen können, weil das eine Universität der kurzen Wege ist, ein Haus mit offenen Türen und viel wichtiger noch mit Menschen, die ich einfach ansprechen kann, die mir weiterhelfen, die mir zuhören Also das ist etwas, was ich in unserem Hause sehr mag, das auch im Vergleich mit anderen universitären Standorten, die ich irgendwann mal kennengelernt habe. Die Freundlichkeit der Menschen, die Offenheit, die Bereitschaft weiterzuhelfen und das eben nicht nur auf einer lebenspragmatischen Ebene, sondern auch wenn es um das Wissenschaftliche geht, Wissen zu teilen, um zu sehen, dass es dadurch mehr wird, anstatt dass man etwas hergibt. Also das ist sozusagen für mich das Entscheidende. Und wenn ich sozusagen auf meine Umwelt gucke, wie sie aussieht, also du hast den Skulpturengarten, den du besonders gern magst, wenn immer ich nach draußen gehe und in andere universitäre Kontexte komme, ich nehme einen Teil von Wuppertal immer mit. Und das hat auch was mit dem Skulpturengarten zu tun. Das ist nämlich die Skulptur, die vor unserem Gebäude VW steht, die der Gründer des Skulpturenparks geschaffen hat, die Tronie Craig-Säule, die hier steht, die einfach mittlerweile so etwas wie ein Wahrzeichen für unsere Universität geworden ist. Und das finde ich echt toll. Da freue ich mich jeden Morgen drüber, wenn ich die wieder sehe.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Da hast du völlig recht.
Ich stelle die zweite Frage, Inga.
Ich hätte sie jetzt dir gestellt.
Okay, dann
diesmal
leg
darfst du anfangen.
Ja, gut.
Warum hast du dich für deine Fachdisziplin entschieden?
Das ist gar nicht so einfach. Ich stelle mir manchmal die Frage mit, ob es nicht umgekehrt war, dass sich die Fachdisziplin für mich entschieden hat. So könnte ich das aus meiner Biografie fast ableiten, weil es irgendwann ein Promotionsangebot eines Professors gab mit der Frage danach, willst du nicht mehr machen als das, was am Ende des Studiums steht? Und er sprach etwas in mir an, was eigentlich schon immer da war. Ich habe es als kleinstes Kind schon geliebt, mir Bücher über die Vergangenheit anzugucken. Und ich muss ehrlich sagen, was immer da so im europäischen Mittelalter passiert ist, das fand ich einfach nur abschreckend. Also ich war kein Kind, das gerne in irgendwelche Burgen oder sowas gegangen ist. Aber wenn es in die Antike ging, dann war ich immer fasziniert. Und leider ist das deutsche Schulcurriculum so, dass wir eigentlich aus der Antike ein bisschen die Ägypter kennenlernen, das griechische Polis-System und dann stehen die Römer im Vordergrund. Aber die wirklich spannenden Begebenheiten der Antike, die sind im vorderen Orient. Und da bin ich mit dem Alten Testament zu Hause. Und das ist etwas, das mir heute noch riesengroßen Spaß macht, immer wieder neue Begebenheiten in dieser Kultur irgendwo, ich würde fast sagen, zwischen dem Indus-Tal, wobei das sehr weit gegriffen ist, dass man das Persische sozusagen noch mit reinrechnet, und dem Nil-Delta, diese Region immer wieder in ihren unterschiedlichen Epochen anzugucken, zu sehen mit, was ist da eigentlich passiert und was haben Menschen in dieser Zeit eigentlich alles gelernt über sich selber, über kulturelle Zusammenhänge, über das Funktionieren der Natur, wie hängen die Dinge zusammen und wie haben sie das dokumentiert? Und das fasziniert mich nach wie vor.
Man sieht es dir absolut an, es strahlt aus jeder Pore.
Wie ist das bei dir, Inga?
Ich könnte genauso eröffnen wie du, nämlich die Frage danach, Inga, möchtest du da nicht was vertiefen? Und meine Spontanreaktion, oh ja, da hatte ich irgendwie schon immer Lust drauf, nochmal ein bisschen mit Zeit und Muße auch einfach die Dinge anzugehen und in die Tiefe gehen zu können und ein bisschen mehr schauen zu können, als nur in Zeitdruck neben vielen anderen Verpflichtungen, die man so hat. Dabei ist die Religionspädagogik das, was mich so besonders angesprochen hat, weil es immer so einen starken Aktualitätsbezug hat und den Menschen so in den Mittelpunkt stellt. Und das hat mir schon immer sehr gelegen. Und die Frage eben danach, wie verstehen Menschen Religion, Religiosität, wie können sie bestimmte Dinge lernen und eben auch diesen Blick in die anderen Disziplinen hinein, die dann wie so Zulieferer sind sozusagen und zu so einem Baustein werden. Das hat mich einfach ja schon immer fasziniert und weil ich zuvor auch das Lehramt studiert habe, war es für mich irgendwie dann ganz besonders interessant, das auch nochmal für angehende LehrerInnen zu durchdenken.
Spannend, sehr, sehr spannend, Inga. Und du weißt, so sehr ich in so einem alten Kram immer tagtäglich rumhänge, sind das Sachen, die mir auch zutiefst am Herzen liegen. Also die Frage danach, wie bringen wir eigentlich das Wissen über unsere Kultur, die Zusammenhänge in die nächste Generation und wie können wir der nächsten Generation mit ihren ja doch anders gelagerten Interessen und ihren andersartigen medialen Zugängen, die sie sich zu unserer Welt schaffen, wie können wir denen eigentlich vermitteln, dass das, was die Alten gedacht haben, immer noch relevant ist, obwohl die Dinge heute sich anders konstituieren, sie etwas anders aussehen? Aber die Frage nach dem roten Faden, der in der Kultur entsteht, der ist nach wie vor der relevante. Und das, finde ich, ist total spannend im Austausch zwischen den Fachdisziplinen.
Und da befruchtet sich das eben auch gegenseitig sehr. Also da, das steht eben nicht einfach so nebeneinander, sondern ist eben ein Kanon, der zusammenhängt und zusammengehört auch. Deswegen ist es umso schöner, dass wir heute zusammen hier stehen und diese Sache angehen. Und wir haben natürlich auch ein Thema mitgebracht.
Ja, und ein Thema, das sozusagen für uns beide in der Lehre besonders wichtig ist.
Richtig. Magst du es sagen?
Oh, ja, also. ja, das, was wir sozusagen in diesem Podcast mit Studierenden besprechen möchten, ist die Frage nach dem Lernort Israel und jetzt nicht sozusagen nach dem konkreten Land, denn das haben wir sozusagen täglich in den Medien vor uns, sei es in den Online-Medien, sei es in den Fernsehnachrichten, alle Begebenheiten rund um den Israel-Palästina-Konflikt, die es gerade gibt, mit den weltweiten Verstrickungen, sondern wir wollen vielmehr auf die Frage danach gucken mit: Was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft, mit uns als Theologietreibenden, Theologiestudierenden in unserer Gesellschaft? Welche Perspektive haben wir auf den Schulunterricht? Und was bedeutet ganz konkret Antisemitismus als die Brille, durch die viele Menschen in unserem Land diesen Konflikt dann auch betrachten? Was bedeutet der Antisemitismus eigentlich konkret in dieser Situation, in unseren Lernsettings, die wir haben, in Schulen, aber auch in Gemeinden? Auf welche Positionen stoßen wir? Wie gehen wir eigentlich damit um?
Richtig. Genau diese beiden Bereiche eben auch, ne? Also einmal die Frage, wie ist es am Ende in der Schulpraxis selbst? Also was bedeutet das für mich als Lehrerin, als Begleiterin von Heranwachsenden? Dann eben auch. Und auf der anderen Seite, was für Grundwissen muss man denn vielleicht auch haben, also um überhaupt das einschätzen zu können, einordnen zu haben, sich selber ein Bild machen zu können. Genau diese beiden Aspekte, die wir gerade genannt haben, diese unterschiedlichen Bereiche, haben wir im Rahmen eines Seminars genauer in den Blick genommen mit Studierenden unterschiedlicher Lehrämter. Wir haben dazu ziemlich viele Tage sehr intensiv gearbeitet, das kann man so sagen. Und dabei sind zwei Teams entstanden, die sich schwerpunktmäßig mit unterschiedlichen Dingen beschäftigt haben, die wir gleich als O-Töne einspielen möchten, weil sie einfach wirklich die Sachverhalte prima darstellen. Der erste O-Ton, den wir gleich hören, stammt von einem Team, das sich vor allen Dingen mit historischen und politischen Prozessen auseinandergesetzt hat rund um Israel und Antisemitismus auch zum Teil. Hört am besten selbst.
Herzlich willkommen heute zu unserem neuen Podcast. Ich bin Timothy und ich bin heute zusammen hier mit Sebastian. Hi Sebastian.
Hi.
Bevor wir jetzt inhaltlich starten, möchten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Mit einer Entweder-Oder-Runde. Sebastian, AT oder NT?
AT.
Warum genau?
Ich finde, das AT ist weiter von uns weg zeitlich und man kennt so wenig von dieser Zeit, die damals existiert hat und von den Menschen, die es damals gab. Und deswegen finde ich es immer spannender, darüber zu wissen. Und das NT hat ein bisschen mehr mit unserer Lebenswelt zu tun, aus meiner Sicht. Und deswegen ist das ein bisschen gewohnter. Wie ist es bei dir?
Ich kann es nur bestätigen. Also für mich ist es auch AT. Ich bin aufgewachsen sehr viel mit dem NT und dementsprechend ganz viele neue Dinge zu entdecken, auch eben im AT, besonders eben, wenn man die Sprachen kann. Das ist die nächste Frage. Wir beide haben ja die Altsprachen lernen müssen. Was war schwieriger zu lernen? Hebräisch oder Altgriechisch?
Altgriechisch, weil beim Althebräisch hatte ich jeden Tag Althebräisch und ich bin nie rausgekommen. Ich konnte es mal sehr gut lernen. Bei Altgriechisch da, auf der einen Seite musste ich länger lernen. Die Zeit war länger, es ging über ein Jahr. Und deswegen, und es war das allererste Mal meine Erfahrung, meine Berührungspunkte mit Altsprache. Deswegen, das war eine größere Umstellung. Nur die Schrift, die war wesentlich einfacher.
Kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Unsere letzte Frage, Kirchengeschichte oder systematische Theologie? Sebastian.
Auch Kirchengeschichte, weil ich noch nicht so viel darüber weiß. Systematische Theologie beschäftigt mich quasi jeden Tag. Deswegen Kirchengeschichte.
Okay, da würde ich widersprechen. Kirchengeschichte ist gar nicht mein Thema. Ich mag besonders die systematische Theologie und da soll es heute auch ein bisschen drum gehen. Wir werden uns heute so ein bisschen mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen, aus gegebenem Anlass.
Wir sehen die aktuellen Geschehnisse mit dem Israel- und Palästina-Konflikt und merken auch, dass dieser Konflikt, nur weil er in Israel stattfindet, nicht so weit von uns weg ist, sondern er überträgt sich eigentlich sehr stark auch in unsere Gesellschaft und nimmt gerade massiv Auswirkungen auf viele Teile unserer Gesellschaft. Man sieht es an Protesten, an Statements, Videos und sowas und super vielen unzähligen Meinungen und Perspektiven, die einen irgendwie sehr behäuft vorkommen und bei denen man auch so langsam den Überblick verliert. Und das zieht sich dementsprechend auch in ganz viele Teile bei uns.
Du sagst, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Meinungen. Was da vielleicht wichtig ist, ist zu sagen, wir sind alle ganz, ganz unterschiedlich sozialisiert und haben vielleicht unterschiedliche Berührungspunkte auch mit Israel oder Palästina gehabt. Wie ist das bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Welche Rolle hat Israel oder auch Palästina in deinem Leben gespielt?
Spannend. Ich glaube, dass bei mir das tatsächlich nochmal anders war als in vielen anderen Familien. Also ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen und meine Berührungspunkte mit Israel haben ganz viel damit zu tun, mit dem Volk der Juden, weil das Volk der Juden natürlich auch im Alten Testament als Gottesvolk dargestellt ist. Da werde ich auch später nochmal drauf eingehen. Und deswegen habe ich eigentlich mal einen sehr positiven Bezug zu dem jüdischen Volk und zu den Israeliten gehabt. Was aber auf der Umkehrseite auch heißt, dass ich sehr wenig Bezugspunkte zu zum Beispiel Palästina hatte oder Palästinensern.
Es ist vielleicht ganz wichtig, auch für unsere Zuhörer zu wissen, gerade wenn wir uns heute über dieses Thema, auch über den Konflikt zwischen Israel und Palästina unterhalten, dass wir alle ganz, ganz unterschiedlich sozialisiert sind und dass das eben unser Denken und auch unsere Überzeugung prägt. Aber bevor wir uns jetzt mit der Frage des Antisemitismus näher beschäftigen, scheint es vielleicht erstmal sinnvoll zu sein, den aktuellen Konflikt ein wenig zu skizzieren und auch ein bisschen zu differenzieren. Sebastian?
Also es ist natürlich ein sehr großes Vorhaben, den ganzen Konflikt runterzubrechen und es reicht auch bei weitem nicht aus, da einmal kurz einen Überblick zu geben. Aber ich versuche es einfach einmal auf gut Glück, den einfach mal ein bisschen grob zu skizzieren. Also es gibt, man muss viele Ebenen mitdenken. Man muss sowohl die religiöse Ebene mitdenken, man muss die historische Ebene mitdenken, auch die aktuell politische Ebene. Sie sind alle miteinander verwoben, bedingen sich gegenseitig, aber trotzdem muss man sie nochmal getrennt voneinander betrachten. Ich fange vielleicht einmal ganz kurz zu dem Zeitpunkt an, wo das israelitische Volk aus dem Bereich Palästina vertrieben wurde. Das war ja ungefähr 70 nach Christus, wo die römischen Belager halt die Israeliten dann aus diesem Gebiet vertrieben haben. Und seitdem sehen sie sich in einer Diaspora, also in einer Zerstreuung. Das heißt aber nicht, dass es seitdem keine Juden mehr zum Beispiel in dem Gebiet gibt, sondern seitdem leben einfach ja schon immer arabischstämmige, jüdischstämmige, unterschiedliche Religionen auch miteinander zusammen, nebeneinander. Und dann gibt es natürlich die religiöse Perspektive. Das heißt, wenn man sich die Bücher des Alten Testaments anschaut, dann lässt sich daraus auch ein sehr spezielles Selbstverständnis der Juden aus religiöser Perspektive herauslesen. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Jude auch gläubig ist. Es gibt natürlich auch säkulare. Deswegen, da muss man auch nochmal unterscheiden. Aber grundsätzlich, jetzt aus religiöser Perspektive, sehen sie sich als Nachkommen der Erzvater Abraham, Isaak und Jakob. Und Jakob wird ja auch im Alten Testament auch als Israel bezeichnet. Als dessen Nachkommen sehen sie sich natürlich auch als das Volk Israel, was natürlich auch den Namen für das heutige Israel bedingt. Und darüber hinaus halt sogar noch als das von Gott auserwählte Volk, was von Gott das gelobte Land verheißen bekommen, das Land Kanaan, was heute die Gebiete Israel und Palästina sind. Und da merkt man schon, warum das Volk der Juden immer wieder mit diesem Gebiet Israel-Palästina so eng verbunden ist. Das heißt natürlich nicht, dass sie immer in diesem Land waren. Unter den Babyloniern zum Beispiel wurden viele vertrieben und in Gefangenschaft nach Babylonien geführt, sind dann aber auch wieder zurückgekommen, auch wieder in diese Heimat, in dieses verheißene Land und lebten dort halt bis 70 nach Christus, wo sie, wie ich gesagt habe, von den römischen Besatzern dann nach dem Bar Kochba-Aufstand vertrieben wurden. Und zu dieser religiösen Perspektive, auf die ich gleich gerade auch schon ein bisschen eingegangen bin, kommt natürlich auch noch die historische. Das heißt also, seitdem leben sie nicht mehr in diesem Gebiet Israel-Palästina, sondern ja eigentlich so in einer Zerstreuung. Also nicht mehr in dem Gebiet, sondern überall anders. Sind Teil unterschiedlicher Gesellschaften geworden, sowohl im muslimisch geprägten Osmanischen Reich oder im christlichen Europa, Teil der Gesellschaften und nahm natürlich auch normal Teil am Leben der Menschen dort teil. Und dann mit dem Aufkommen des Nationalstaatsdenkens, so 18. bis 19. Jahrhundert, formte sich dann auch mit dem Zionismusgedanke so eine Idee eines eigenen Staates für die Juden. Und das dauerte dann halt nochmal eine Zeit und teilweise gab es auch andere Pläne, wie zum Beispiel Ruanda war auch mal im Gespräch als möglicher Nationalstaat für die Juden. Aber besonders nach den Ereignissen des Holocaustes begann dann die sehr konfliktreiche und chaotische Gründung des jüdischen Nationalstaats Israel 1948, also 1948 Staatsgründung. Und genau, und wie ich das gesagt habe, schon diese Staatsgründung ist sehr konfliktreich und sehr chaotisch entstanden, was natürlich auch nicht zuletzt den englischen Besatzungsmächten zu unterstellen ist, dass sie da vielfach einfach nicht gut professionell kompetent vorgegangen sind. Aber seitdem, und das ist halt wichtig zu sehen, seitdem handelt es sich um eine sehr konfliktbeladene Region. Und Israel hat immer wieder mit Angriffen von außen zu kämpfen. Und immer wieder werden Themen und Fragen gestellt, wie die Frage der Verhältnismäßigkeit, wie sich Israel dagegen wehrt. Und dazu kommt noch die Frage der Daseinsberechtigung des Staates Israel und die Schuldfrage und die Frage der Rechtmäßigkeit. Also wirklich ein großes Konglomerat an Fragen und an Debatten und Themen, die da zusammenkommen. Und natürlich, um mal diesen aktuellen Bezug wieder zu heute zu bekommen, immer wenn so ein neu aufkommender Konflikt entsteht, merkt man natürlich auch, dass es immer wieder in gesellschaftlichen Teilen zu antisemitischen Äußerungen kommt, wobei dazu betonen ist, dass Israel-Kritik nicht gleich Antisemitismus ist und Antisemitismus ist nicht gleichzusetzen mit Israel-Kritik. Aber trotzdem ist alles miteinander verstrickt, verwoben und muss alles irgendwie zusammen mitgedacht werden. Aber wo ich gerade den Antisemitismus auch angesprochen habe, vielleicht kannst du noch mal kurz abzeichnen, welche Aspekte eigentlich damit zugehören und wie der historisch eigentlich gewachsen ist, weil der ist nicht so weit weg von uns, habe ich recht?
Genau, du hast gerade schon angedeutet, dass dieser Konflikt nicht nur ein religiöser Konflikt ist, sondern dass eben ganz, ganz viele verschiedene Komponenten da zusammenkommen. Und genauso vielfältig ist eben auch die Abneigung gegenüber Juden zum Beispiel. Der Begriff Antisemitismus wird eigentlich immer so synonym verwendet für alles, was irgendwo sich gegen die Juden richtet. Und das ist ein bisschen undifferenziert, weil Antisemitismus gibt es noch gar nicht so lange. In den ersten Jahrhunderten, die wir kennen, finden wir eigentlich eher etwas vor, was sich Anti-Judaismus nennt. Und das bedeutet eigentlich eine Ablehnung nicht der Ethnie, sondern der Religion der Juden. Und das zeigt sich eben besonders in den ersten Jahrhunderten, wo Juden immer wieder damit konfrontiert sind, dass sie Ablehnung erfahren aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit. Und das wandelt sich halt eben erst im Laufe der Jahrhunderte zu einer generellen Abneigung, weil Religion weniger Bedeutung hat und dass es eben andere Gründe gibt, warum Juden Ablehnung erfahren. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel 1348, wo es die Pestepidemie in Europa gibt, die sich sogar bis nach Asien zieht, wo die Juden alle nicht von betroffen sind und jeder geht davon aus, dass deswegen eben die Juden verantwortlich dafür sein müssen. Der eigentliche Grund war allerdings die Gesetze, die Juden bekommen hatten, dass sie sich reinigen, dass sie die Hände waschen, bevor sie etwas essen oder trinken, sodass es eigentlich nur eine religiöse Vorschrift gewesen ist, die sie gehalten haben, weshalb sie eben diese Pest nicht bekommen haben. Und da haben dann andere Menschen draus gemacht, dass eben die Juden schuld sein müssen und sie wurden von da an eben zu einem Feindbild, was sich immer wieder auch durch die Gesellschaft gezogen hat, sodass Juden auch im weiteren Verlauf vertrieben worden sind, auch gerade 1492 in Spanien und so weiter, wurden die Juden immer weiter vertrieben. Und da hat sich dann dieser typische Antisemitismus eigentlich erst etabliert, das heißt die Ablehnung gegenüber der Ethnie der Juden. Und dann eben im weiteren Verlauf, wie wir das kennen, dieser Antisemitismus hier gerade in Deutschland, der besonders groß gewesen ist, spielte eine extrem große Rolle. Was noch dazu kommt, ist der Punkt des Antizionismus, der nochmal abzugrenzen ist, der aber besonders eben auch in der heutigen Zeit, in dem heutigen Konflikt, eine große Rolle spielt. Denn der Antizionismus zeichnet sich dadurch aus, dass dem Volk Israel ein eigener Staat verweigert wird, dass ihnen die Daseinsberechtigung abgesprochen wird oder dass ausgedrückt wird, dass sie eigentlich kein Existenzrecht haben. Das heißt, wir sehen, dieser Begriff des Antisemitismus ist ein sehr, sehr komplexer, der eben über viele Jahrhunderte hinweg eigentlich gewachsen ist.
Das war der erste O-Ton, der aus unserem Seminar stammte, von Timothy und Sebastian. Die beiden sind sehr stark in ihrer Arbeit auf einer historischen Ebene geblieben, also wie ist Antisemitismus eigentlich entstanden, und der zweite Aspekt mit einer stärker definitorische Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Welche Spielarten gibt es? Wie wirken sie sich aus? Wie kriegen wir das kontextualisiert mit den heutigen Konflikten? Im zweiten Teil möchten wir jetzt gerne mit Team 2 stärker nochmal in die Unterrichtsbezüge hineingucken. Wie realisiert sich Antisemitismus eigentlich in unserem Schulunterricht und wie können wir als Lehrkräfte dem begegnen?
Ist unser Religionsunterricht eigentlich antisemitisch? Intuitiv will man ja sofort sagen, nein, auf gar keinen Fall, das kann gar nicht sein. Wir sind Theologiestudierende, wir sind Christen, wir leben in Deutschland. Aber sieht die Realität wirklich auch so aus?
Das schauen wir uns gleich an. Aber damit ihr wisst, wer hier hinter dem Mikro steht, stellen wir uns einmal ganz kurz vor. Ich bin Anna und die andere Stimme ist Lorena. Wir studieren beide evangelische Theologie an der BUW, also die Bergische Universität Wuppertal. Und wir haben uns jetzt in der letzten Zeit im Laufe des Seminars viel damit beschäftigt, mit dem Thema Antisemitismus, Israel im Religionsunterricht, auch der Nahostkonflikt war Thema und eben auch, wie sich Antisemitismus bewusst und auch unbewusst auch im Schulalltag und im Religionsunterricht gegebenenfalls deutlich macht, wie sich das erkennt, wie man das eben erkennt, wo das auftaucht. Und da wollen wir jetzt mit euch ein bisschen drüber sprechen, beziehungsweise wir werden darüber sprechen und ihr könnt euch das anhören. Genau, und zwar gab es eine Befragung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Und da hat sich herausgestellt, dass 89% der Befragten in Deutschland, also die befragten Juden und Jüdinnen, gesagt haben, dass die Judenfeindlichkeit aus ihrer Sicht in den vergangenen 5 Jahren zugenommen hat. Und 75% vermeiden es, gelegentlich oder sogar immer in der Öffentlichkeit Gegenstände zu tragen, die sie als Juden oder Jüdinnen identifizieren könnten.
Diese Zahlen erschrecken natürlich erstmal und auch, dass das so wahrgenommen wird. Aber ich glaube, der Gedanke liegt immer erstmal nahe, ja gut, aber ich bin dafür ja nicht der Auslöser, oder? Also ich studiere hier Theologie auf Lehramt, ich habe vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung in der Schule gesammelt. Ich setze mich ja auch in meinem Studium mit der Religion des Judentums auseinander und stehe dem ja wohlgesonnen gegenüber. Also bin ich ja nicht der Auslöser für sowas. Aber es kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Frage an, was für eine Definition man von Diskriminierung als Begriff hat. Weil Diskriminierung ist ja nicht immer nur Ausschreitungen.
Genau. Diskriminierung fängt ja schon beim Gedankengut an und auch beim sprachlichen Ausdruck. Also nehmen wir mal Alltagsbeispiele wie Judas als Verräter oder beim Skatdeck, die Figur, das Bild, die Bildkarte der Bube, wird auch oftmals als Jude bezeichnet, weil es eben diese Karte hat den geringsten Wert der Bildkarten in diesem Deck. Und dann, wenn es dann dazu kommt, dass dann mal jemand die Hand hebt und sagt, hey, das ist nicht korrekt, was du da sagst, dann kommt immer nur sowas wie, ach, das ist doch nur Spaß, ich meine das doch gar nicht so, du kennst mich doch, ich bin nicht antisemitisch.
Das aber ein Narrativ ist von das Judentum ist generell, jeder Jude, jede Jüdin ist ein Verschwörer, manipulativ, hat zu viel Macht. Dass das in diesem Moment schon beginnt, das war mir nicht klar. Und das muss man sich erstmal vor Augen führen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, also dieser Verschwörungsgedanke, dass sich das durch die Bibel dann auf eine gesamte Gemeinschaft auswirkt, ist ja hochgradig gravierend. Also wenn wir uns die Bibel anschauen und zum Beispiel, oder Bibel in leichter Sprache, Kinderbibeln, dann erkennt man oft, wenn da eine Gruppe mit zusammen, die Köpfe zusammen und sie stehen da und gucken böse und es sind immer die Bösen. Und das ist einem so nicht bewusst, aber das Problem ist, dass das dann eben übertragen wird auf das Judentum oder auf Juden und Jüdinnen, dass die auch so sind. Anstatt zu differenzieren, das ist jetzt ein Narrativ, das ist Teil eines durchaus auch literarischen Werkes und nicht, dass das jetzt, das hat nichts damit zu tun, grundsätzlich biblische Texte in Frage zu stellen, sondern dass man sich eben bewusst sein muss, in welcher Zeit und in welchem Kontext die entstanden sind. Und dass es durchaus notwendig ist, sprachliche Ausdrücke und auch Darstellungen in die Moderne zu übertragen, um dann zeigen zu können, was ist eigentlich die Grundaussage in diesem biblischen Text. Und sich eben von diesem Wahrheitsanspruch zu lösen. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, die man als Lehrkraft auf jeden Fall haben muss.
Definitiv. Und das geht ja auch noch darüber hinaus. Also wir haben jetzt über biblische Erzählungen gesprochen, biblische Darstellungen. Im Kernlehrplan steht ja nun mal auch sowas wie interreligiöser Dialog. Es ist schon immer Unterrichtsthema, explizites Unterrichtsthema, über das Judentum zu sprechen. Und auch da finden wir Beiträge in Religionsbüchern, in dem ein bestimmtes Narrativ erzählt wird, in dem von einem Besuch in Jerusalem erzählt wird und die einzigen Juden, die wirklich beschrieben werden, sind Fundamentalisten, die frauenfeindlich sind, die sich dunkel kleiden. Es wird ein Klischee eröffnet, das vielleicht auch jüngeren Schülerinnen und Schülern vielleicht sogar Angst machen kann. Zumindest Respekt, dass das auf jeden Fall eine Distanz schafft, ist ganz klar. Und auch da finde ich es selber so erschreckend, dass mir sowas vorher nicht aufgefallen ist. Dass es auch andere Zugänge gibt, das Judentum zu behandeln und dass man vielleicht viel weniger über die Distanz und die Differenzen gehen sollte, als über das, was man eigentlich gemeinsam hat. Was ist eigentlich gemeinsam? Und ist es überhaupt so, dass es so getrennt werden muss, angenehm ist, weil sich selber einzugestehen, dass man antisemitisch sozialisiert ist und man bestimmte Muster reproduziert, ist hart, weil man das ja nicht intentional so tut. Man macht das ja nicht absichtlich, sondern das passiert einfach so, weil wir es selber subtil gelernt haben und jetzt streuen wir es weiter subtil in die Welt. Und deswegen geht es quasi bei uns persönlich los.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also man muss sich selber mit seinen Gedanken auseinandersetzen, sich klar werden, was kann ich aus der Vergangenheit für mich mitnehmen, was sehe ich, was ich vielleicht jetzt nicht mehr so tun würde. Und dafür ist natürlich auch diese Podcast-Folge da, dass ihr euch auch mal fragt, die Sachen, die ich bisher im Unterricht benutzt habe, da steckt Arbeit hinter. Auch jemand, der ein Religionsunterrichtsbuch schreibt, der hat da viel Arbeit rein investiert. Und das bedeutet auch nicht, dass man das jetzt einfach schlecht redet, sondern dass man das einfach aktualisieren muss.
Ja, und was sagen wir? Ist Religionsunterricht nun wirklich antisemitisch?
Naja, das liegt natürlich in allererster Linie an uns und an euch. Wir wollen euch damit auf den Weg geben, dass ihr euch mit euch selbst, euren Einstellungen auseinandersetzt, dass ihr reflektieren könnt, dass ihr sensibel für sowas werdet, dass ihr euch mal den ganzen Unterrichtskram und die ganzen Materialien packt. Es gibt so viel, es gibt antisemitische Bibelauslegungen, die kann man benutzen. Und wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr natürlich auch noch für weitere Informationen auf der Seite des Projekts Bildstörungen der Evangelischen Akademie zu Berlin vorbeischauen. Die haben auch einen Podcast und die haben eben auch antisemitisches Material rausgebracht oder kümmern sich darum, bestimmte Narrative in der Bibel umzuschreiben oder beziehungsweise ja, zu verbessern, modern zu machen und vor allem antisemitisch.
Genau, also ich glaube, es lohnt
sich. Nicht antisemitisch.
Genau. Oh. Ja. Es lohnt sich wirklich, als zukünftige Religionslehrkraft oder auch aktuelle Religionslehrkraft, sich da einfach näher mit zu beschäftigen und vielleicht auch einfach erstmal bei sich persönlich anzufangen und zu schauen, oh Gott, was sind denn Muster, die ich vielleicht ungewollt, unbewusst einfach weitergebe. Und wenn man die für sich auflöst, dann schafft man direkt eine so starke Sensibilisierung, dass alles Weitere einem auch auf einmal wie Schuppen von den Augen fällt.
Nach dem, was Anna und Lorena uns jetzt vermittelt haben, wie sehen diese Prozesse in unseren Schulen aus? Und auch bei dem, was Timothy und Sebastian vorneweg aufgezeigt haben über Antisemitismus in unserer Gesellschaft, in unseren Bildungsprozessen, kann man daraus doch eigentlich nur folgern, Inga, dass Antisemitismus etwas ist, das wir in einer christlichen Sozialisation von klein auf vermittelt bekommen, ohne dass die Menschen, die es uns vermitteln, jemals darüber reflektiert haben, dass es antisemitisch ist, was sie dort weitergeben, wir es als selbstverständlich wahrnehmen und es im Tagtäglichen gar nicht mehr in Frage stellen, dass wir auf diese Art und Weise denken und uns verhalten. Wenn du dir diese Zusammenhänge anguckst, was passiert da bei dir? Setzt da die große Ratlosigkeit ein darüber, dass wir in dieser Form von Antisemitismus eigentlich gefangen sind, weil sie so mit unserem Wesen verbunden ist, dass wir da nicht rauskommen? Oder leitest du daraus was anderes ab?
Ja, das, was du sagst, stimmt genau. Also diese Form von Antisemitismus erstmal, die Prägung, die wir haben, die eben so entscheidend ist. Und jetzt kommt aber, glaube ich, der Unterschied zwischen, wie perspektiviere ich das? Also wie nehme ich das für mich wahr? Das macht mich nicht hilflos, vielmehr ist eigentlich diese Aufklärung und dieses Bewusstmachen eine Herausforderung natürlich. Denn es sind reichlich blinde Flecken, die wir haben, die daraus zwangsläufig entstehen. Anna und Lorena haben das vorhin ganz wunderbar erklärt mit Bildern und so weiter, die in Schulmaterialien sich beispielsweise finden oder in Kinderbibeln, die eben wirklich von kleinster Kindheit an da sind. Und diese Herausforderung anzunehmen und da auch sich selber mit ins Boot zu holen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht so gegen das ist, was man in die Wiege gelegt bekommen hat, finde ich überaus wesentlich und auch wichtig, gerade in Anbetracht der Tatsache, wie sich Gesellschaft entwickelt, wie gesellschaftliches Zusammenleben funktionieren soll. Und damit wird natürlich auch nochmal die Frage danach, was können eigentlich auch Bildungsprozesse schaffen und eben auch Bildungsprozesse, die religiös sind, schaffen. Und insofern würde ich es einfach als prozessuale Herausforderung sehen wollen, der wir uns stellen müssen.
Großartig, Inga. Genauso würde ich das, glaube ich, auch beschreiben und ich bin da ganz bei dir. Es sollte uns motivieren, an diesen Fragen zu arbeiten, ja, mit dem Blick auf unsere eigene Umwelt. Ja. Zu sehen, wir kommen in Prozesse hinein, dass wir reflektieren, an welchen Stellen wir eigentlich so geprägt sind, um uns bewusst anders verhalten zu können. Aber diesen Reflexionsprozess mit den Studierenden einzugehen und uns mit ihnen jeweils immer wieder neu von Jahrgang zu Jahrgang auf die Suche danach zu machen, was hat dich als Individuum eigentlich geprägt und warum denkst du auf diese Art und Weise und wie können wir das verändern, dass wir stärker in eine Reflexion hineinkommen, wie wir geprägt sind. Ich glaube, das ist die Riesenaufgabe, vor der wir alle stehen.
Und die große Freude der eigenen Arbeit, weil es nicht nur die Lernenden auf einen Weg gibt, also Studierenden, sondern ja auch uns selbst. Also auch für uns ist es immer wieder spannend.
Absolut. Und genau das haben wir auch in unserem Seminar erlebt. Und ich glaube, das habt ihr alle auch in diesem Podcast gehört, mit welcher Motivation die Studierenden dabei waren, wie viel sie dann doch in der, auch wenn es sehr intensiv war, dann doch wieder kurzen Zeit erarbeitet haben. Und dafür möchten wir Ihnen allen sehr herzlich danken, nicht nur den Vieren, die hier hörbar wurden, sondern dem gesamten Seminar, das mitgearbeitet hat und das sozusagen mit den Sprechern als Team die Inhalte erarbeitet haben. Ich möchte dir danken, Inga. Es hat Riesenspaß gemacht, diese erste Folge mit dir aufzunehmen.
Ja, danke. Das kann ich nur zurückgeben.
Und
vielen Dank.
Ich freu mich jetzt schon auf unseren nächsten Podcast, der sicherlich dann bald kommen wird. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder zuhört. Und wir freuen uns auch über eure Reaktionen auf den einzelnen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast hören könnt. Hinterlasst uns eure Perspektive darauf, was wir hier produziert haben. Wir sind da jederzeit für ein offenes und ehrliches Feedback sehr, sehr dankbar. Ja. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.